da haben Energieversorger, Stadtwerke wirklich eine Riesenchance, weil die haben so ein Riesenportfolio aus Strom, Wärme, Wasser, irgendwelche Energiedienstleistungen rund um PV, Wärme, Ladelösung. Und da kann ich drauf Rabatte geben, kann dadurch auch Margen poolen und dadurch auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber jetzt Einspartenanbietern und ähnlichen wirklich beziehen und habe da eine Riesenchance. Und deswegen, also das ist das, was ich so meine, dieses ungenutzte Potenzial zu nutzen. Das ist eine Richtung, da wird es immer mehr hingehen.
Kai im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's um Vertrieb und Kundenservice in Stadtwerken und bei Versorgungsunternehmen und um die Frage, wie künstliche Intelligenz hier sinnvoll eingesetzt werden kann. Mein Gast in dieser Folge ist Michael Hartke. Er ist Geschäftsführer von Clarify Data. Das ist ein Unternehmen mit Sitz in Kiel, das sich auf die KI-gestützte Datenanalyse und Kundensegmentierung für Stadtwerke und Energieversorger spezialisiert hat. Michael sagt, Stadtwerke und Versorger verwalten Daten, statt sie für Wachstum zu nutzen. Deshalb plädiert er für einen Wandel zum datengetriebenen Vertrieb und Kundenservice. Wir sprechen darüber, warum er diesen Wandel für so wichtig hält und welche äußeren Treiber er beobachtet. Und wir gehen ganz konkreten Fragen nach, zum Beispiel, warum es für Stadtwerke und Versorger wichtig ist, eine saubere 360-Grad-Sicht auf ihre Kundinnen und Kunden zu haben, wie KI hilft, ein Kündigungsrisiko frühzeitig zu erkennen und wo künstliche Intelligenz im Kundenservice entlasten kann. Und jetzt geht's los. Was würdest du denn sagen, wie datengetrieben arbeitet die Branche da schon heute? Also jetzt vor allen Dingen, wir sprechen ja heute schwerpunktmäßig über Vertrieb und Kundenservice.
Also wirklich noch sehr wenig datengetrieben. Also man ist wirklich eher in der Historie verhaftet, würde ich sagen, und erfasst da ganz viel. Also man verwaltet sozusagen. Das heißt, man hat so ein rückwärts gerichtetes Controlling. Das sind häufig auch größere Teams, die wirklich viel, auch teilweise gibt es eine separate Vertriebssteuerung, separates Vertriebscontrolling, dann noch ein Unternehmenscontrolling und ähnliches. Da werden sehr, sehr viele Zahlen aufbereitet, was bei einem sicherheitsbedürftigen kommunalen Unternehmen auch notwendig ist, um da sozusagen in der Retrospektive zu bewerten. Aber die große Frage ist halt, wo kommt da der Wechsel in dieses Datengetriebene, dass ich nach vorne auch damit arbeite. Und das erleben wir wirklich bei relativ wenigen und auch in der Selbsteinschätzung. Wenn man sich da Studien anschaut von PwC oder auch BCG, bestätigen die das auch. Also das ist kaum ein VertriebsleiterInnen würde sagen, ich arbeite datengetrieben, sondern ich nutze Daten an verschiedenen Stellen. Ja, das ist jetzt auch nicht so, aber es ist immer noch sehr heuristikengetrieben, Erfahrungswissen und ich mache das so wie wir es schon länger machen und ich habe hier ein Gefühl und ja, die Wechselquote geht gerade nach oben, da sollte ich jetzt mal das und das machen. Also doch nicht richtig, also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial.
Ich fand es total cool, jetzt in der Vorbereitung habe ich bei LinkedIn natürlich auch geschaut, also ich folge dir ja da auch und da hattest du was gepostet erst vor ein paar Tagen im Nachgang zur VKU-Vertriebstagung, da hast du ja so ein paar Vortragende zitiert und gesagt, das sind so Gedanken, die habe ich mitgenommen, die haben mich besonders beschäftigt und da war eben einer, der hatte wohl gesagt, dass echter Vertrieb ein Wachstumsgeschäft ist eigentlich und kein Verwaltungsakt. Und das ist so das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Also es wird noch mehr verwaltet, ja, als wirklich aktiv verkauft. Ist das so?
Ja, und also man sieht das wirklich in vielen Fällen noch, diese historisch gewachsenen Kundenstämme aus Monopolzeiten, viele wirklich Kundinnen und Kunden noch aus Zeit vor der Liberalisierung da, genauso aber auch durch die Grundversorgung, dieser permanente Zufluss von Kundinnen und Kunden. Und das ist einfach was, das haben natürlich die Nicht-Grundversorger in der Energiewirtschaft zum Beispiel nicht. Da muss jede Kundin, jeder Kunde gewonnen werden. Und das war auch das, ich habe meine Wurzeln eigentlich im E-Commerce, habe beim großen Versandhändler datenbasierten Vertrieb und Marketing gemacht und habe dann bei den Stadtwerken Kiel angeheuert und da einfach erlebt, dass da noch Luft nach oben für das Thema ist. Und dementsprechend würde ich halt wirklich genau dieses Ziel, auch Wachstum, bei ganz vielen ist das Ziel, den Kundenstamm langsamer absinken zu lassen oder Netto-Churn gleich null ist so eine oft ausgegebenes Ziel, aber wirklich ein Wachstum zu sagen, hey, ich nutze diese Basis, ich nutze diese Erkenntnisse, die ich auch aus diesem bestehenden Kundenstamm für mich rausholen kann und nutze das eigentlich für ein Wachstum und auch als einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Playern, die nicht diese jahrzehntelange Historie haben und nicht diesen soliden Kundenstamm, das passiert wirklich wenig.
Wofür werden denn die Daten heute genutzt? Weil du hast ja gesagt, es werden schon Daten erhoben. Aber wofür nutzt man die heute überwiegend?
Ja, in vielen Fällen geht es wirklich einfach darum, den Kunden abzurechnen, ehrlich gesagt. Also, dass man wirklich versucht, die Infos zu haben mit dem Ziel, Rechnungen stellen zu können, Abschläge anzupassen und Ähnliches. Das heißt, es ist wirklich, dass da wirklich ein, ja, im Marketing wird es oft Segment of One genannt, also dass man wirklich auch versucht, auf den Einzelkunden, die Einzelkundin zu gehen und zu sagen, was kann ich denn hier noch entsprechend meiner vertrieblichen Ziele an Potenzial nutzen? Das findet wirklich kaum statt. Es ist dann eher aggregiert, okay, wie sind unsere Wechselzahlen, nehmen unsere Kundenzahlen zu oder ab? Wie sind unsere Vertragszahlen? Also ganz oft wird auch gar nicht in Kundenzahlen gedacht, sondern eher in Verträgen nach Sparten. Wie viel Stromverträge habe ich, wie viel Gasverträge habe ich, wie viel Glasfaser, wie viel Wärme Verträge habe ich und welche Mengen gehen damit einher. Aber wirklich dieser Schritt, das in diesen Massenmarkt zu gehen und zu gucken, gerade im SLP-Segment, wo habe ich da noch welche Potenziale, das passiert oft nicht. Aber ehrlich gesagt auch, weil Tools und Know-how an verschiedenen Stellen fehlen. Die Abrechnungssysteme sind teilweise noch auch aus Monopolzeiten. So ein SAP R3 ist auch aus Anfang der 90er, was gerade bei allen größeren ist. Und auch viele andere Hersteller von Abrechnungssystemen tun sich da schwer. Und damit ist es einfach auch eine ganz, ganz andere Welt. Und man hat ganz andere Herausforderungen.
Also das heißt, Daten sind eigentlich jede Menge da, aber sie werden noch nicht so richtig in Wert gesetzt im Moment.
Ja, das kann man wirklich so sagen.
Wir haben ja schon mal was zusammen gemacht für ein White Paper, was wir rausgegeben haben als Kai. Und da hatte ich nochmal reingeguckt, da hast du nämlich auch gesagt, dass viele Unternehmen gar nicht sagen können, wie viele Kunden sie haben. Ich glaube, das war das, was du auch gerade meintest mit den, man weiß, die Verträge, aber bezogen auf jede Sparte. Aber eigentlich sollte man doch denken, ja klar, müssen die wissen, wie viele Kunden sie haben.
Ja, das ist wirklich spannend, weil teils als bewusste, teils als unbewusste Entscheidung liegen schon innerhalb eines Systems der gleiche Kunde mehrmals vor. Einmal mit dem Stromvertrag, einmal mit dem Wasservertrag, einmal mit dem Gasvertrag. Dann gibt es ein separates System, da ist dann meinetwegen noch der Glasfaservertrag drin. Dann gibt es noch ein weiteres System, da sind die E-Mobilitätsladekarten drin. Dann gibt es noch ein weiteres System, da ist dann die PV-Anlage und mit der Wallbox werden darüber abgerechnet in einem Contracting-Modell oder ähnliches und noch eine Wärmepumpe ist in einem anderen System contracted so ungefähr. Das heißt, das ist wirklich ein Bild, was man häufig antrifft, dass dieses wachsende Portfolio an Leistungen und auch der wachsende Anspruch der Kundinnen und Kunden dazu geführt hat, dass da ein Wildwuchs an System- und Kundennummern stattgefunden hat. Und dann ist halt genau diese Frage, wo ist da überhaupt noch ein Potenzial? Ganz schwer zu beantworten, weil ich das gar nicht zusammenbekomme an der Stelle. Und dementsprechend, ja, kann man dann sagen, ich habe x Kunden im Bereich Wärmepumpe, ich habe x Kunden mit Stromverträgen aber wie viele Kunden sich dahinter verbergen, das können teils auch viel weniger sein. Und das war bei einigen unserer Kunden auch schon ein großes Politikum, weil man immer reported hat, halt die Gesamtzahl an Verträgen mehr oder weniger aufaddiert ist auch die Kundenzahl, die dann auch in Geschäftsberichten steht. Aber es kann halt teilweise wirklich sein, dass die Kundinnenzahl 20% geringer ist. Also die Anzahl Verträge und der Umsatz bleibt gleich. Ne? Aber das ist in der Außendarstellung, wenn man immer gesagt hat, ich habe 200.000 Kunden und auf einmal hat man nur noch 170.000 Kunden oder ähnliches, ist das halt schon erstmal schwierig. Das heißt, da auch eine Konsistenz in der Berichterstattung ist einfach ein sehr wichtiger Punkt.
Jetzt haben wir also... Hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, man kann einfach so viel mehr mit den Daten machen. Ne? Was meinst du denn, was sind so äußere Treiber oder was verändert sich gerade in der Branche, dass es einfach auch notwendig wird, dass die Unternehmen mehr aus ihren Daten machen?
Also für mich ist der wesentliche Treiber am Markt der Kunde selbst, weil er es einfach gewohnt ist, gut betreut zu werden und nicht, ich sag mal, 4 Online-Konto-Zugriffe zu haben für, weil das geht damit oft auch einher, dass man dann irgendwie ein Online-Konto für Strom hat, eins für Gas, dann noch ein ganz anderes System für Glasfaser zum Beispiel. Und da ist man einfach als Kunde mittlerweile verwöhnt. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein wesentlicher Treiber, dass ja eine positive Kundenerfahrung eher Standard wird. Und dafür muss ich verstehen, wer ist mein Kunde, was für Leistung bezieht der überhaupt? Wenn ich da im Kundenservice anrufe und sage, hey, ich bin Glasfaserkunde bei den Stadtwerken, ich würde da gerne drüber reden. Nee, also da sind sie jetzt hier an der falschen Stelle, das kann ich hier gar nicht sehen. Das ist zum Beispiel schon was, also das ist, ich sag mal, für diesen Grundtreiber, dass ich überhaupt diese 360 Grad Kundensicht habe, ist das der Treiber. Und mit diesem, dazu gibt es noch einen Marktdruck durch eine steigende Konkurrenz, aktuell wieder, ich sag mal, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, haben wir fallende oder steigende Energiepreise, aber wir haben einen Markt, der sozusagen immer wieder zu einem steigenden Konkurrenzdruck an der Stelle führt. Und dementsprechend ist es einfach an der Zeit, die Chancen zu nutzen, die ich halt historisch gewachsen aus meinem Kundenstamm da habe. Und ja, dementsprechend wäre es der Kunde selber und der Markt, die da so als wesentliche Treiber sind.
Und vielleicht auch so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, man will natürlich am liebsten auch immer jemanden erreichen, ne? Also weil ich vielleicht tagsüber am Arbeiten bin und keine Zeit habe, da anzurufen zwischen, weiß ich nicht, 8 und 17 Uhr oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass solche Dinge auch noch dazukommen.
Genau, also es ist genau diese Convenience, die man einfach bei den großen Online-Playern erlebt, die dazu führt. Und das dann noch kombiniert mit eigentlich einem immer komplexer werdenden Vertriebsportfolio. Ich sag mal, vor 20 Jahren hatte man nur die leitungsgebundenen Medien, Strom, Gas, Wärme. Und jetzt habe ich noch irgendwie 7 Sparten mehr mit dabei und muss aber dafür eigentlich genau diese Qualität, diese Reaktionszeit vorhalten. Und das ist einfach extrem schwierig für das aktuelle Stadtwerk. Und da sind Daten aber der Schlüssel, um sich mit effizienten Prozessen im ersten Schritt so aufzustellen. Also erstmal Effizienz. Und im nächsten Moment kann ich dann begeistern und zusätzlichen Vertrieb machen.
In anderen Lebensbereichen ist es ja auch so, dass man eine zunehmende Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen feststellt. Ist das auch noch ein Punkt, der in der Energie- und Wasserwirtschaft jetzt zunehmend dazukommt?
Es ist eine der großen Chancen der Energie- und Wasserwirtschaft aus meiner Sicht, weil das ist das, was zum Beispiel die Telekommunikationsbranche seit Jahren versucht zu etablieren. Dieses, ich baue individuelle Bundle mit noch hier einer Zusatzoption, da noch was Besonderes mit dran. Und das ist halt wirklich was, das nennt sich dann Triple Play Ansatz, dass ich versuche, möglichst viele Leistungen an eine Kundin, einen Kunden abzugeben mit einem ja sehr individuellen Preisgefüge, der es dann aber auch sehr schwer macht, da wieder rauszukommen, ehrlich gesagt. Also das Ziel dahinter sind dann immer Login-Effekte, dass man selber gar nicht so versteht, Moment mal, wenn ich jetzt da rausgehen würde aus dem Magenta-Subtarif XY, dann wird aber hier noch meine Festnetznummer extrem teurer. Moment mal, nee, dann lasse ich das mal lieber alles so, wie es ist. Und da haben ja Energieversorger, Stadtwerke wirklich eine Riesenchance, weil die haben so ein Riesenportfolio aus Strom, Wärme, Wasser, irgendwelche Energiedienstleistungen rund um PV, Wärme, Ladelösung. Und da kann ich drauf Rabatte geben, kann dadurch auch Margen poolen und dadurch auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber jetzt Einspartenanbietern und Ähnlichem wirklich beziehen und habe da eine Riesenchance. Und ja, deswegen, also das ist das, was ich so meine, dieses ungenutzte Potenzial zu nutzen. Das ist eine Richtung, da wird es immer mehr hingehen, bis hin zu auch individuellen Stromtarifen. Da waren häufig die Systeme bisher auch, haben da verhindert, aber jetzt neue Player wie Kraken und auch Gorilla und andere Systemanbieter schaffen da auf einmal auch ganz neue Welten, in denen sowas dann möglich ist.
Und jetzt haben wir ja mit künstlicher Intelligenz auch ein neues Werkzeug, also neu, nicht so wirklich neu, ne, aber eins, was gerade deutlich mehr in Erscheinung tritt, ein Werkzeug an der Hand, mit dem sich da auch völlig neue Chancen ergeben für die Unternehmen. Was würdest du denn sagen, wo ist da jetzt der größte Hebel oder warum kann KI da so viel besser helfen als andere Werkzeuge?
Also wir sprechen ja hier fokusmäßig über den Vertrieb und ich sehe da wirklich einen Riesenhebel im Bereich Kundenservice zum Beispiel im nächsten Schritt. Also oder in Summe da, wo es einfach viele, viele Vorgänge gibt, die einen relativ ähnlichartigen Charakter haben. Und da haben verschiedenste Anbieter versucht, mit Chatbots und sehr, ich sag mal, Fahrt ab, also mit Wenn-Dann-Ketten klassisch zu arbeiten und so diese Automatisierung hier voranzutreiben. Das hat aber in relativ wenigen Fällen sehr, sehr gut geklappt. Und da gibt es jetzt wirklich tolle Ergebnisse von, ja, es bleibt dann eine Art Chatbot, aber hat dann Gen AI im Kern anstatt das, was vorher im Kern war, wo wirklich 95% der Kundenanfragen zum Beispiel von NEW Netz dann in der Dunkelverarbeitung verarbeitet werden und einfach fallabschließend geklärt sind. So. Und das ist halt was, diese Flexibilität, die da entsteht, das bieten vor allem diese neuen Systeme an. Und da ja, glaube ich wirklich, dass das was ist, was wo ein Riesenhebel drin steckt.
Dunkelverarbeitung heißt, dass das System die Anfrage automatisiert abwickelt, oder?
Genau, also dass da nicht mal, also dass da noch ein Mensch drauf schaut in diesen Fällen. Also das geht dann häufig wirklich um Zählerstände, Abschlagsänderungen, um einfach Verwaltungsakte. Und der nächste Schritt hier ist dann auch noch Haupt. Hemmnis bei vielen dieser Projekte waren oft Schnittstellenaufwände und Probleme bei den Schnittstellen. Und das wird auch was, wo zukünftig, wenn die Agenten Einzug halten, die auch deutlich flexibler dann auch diese Schnittstellen darstellen können und man da gar nicht mehr diese ja Aufwände für Mittelklassewagen hat, sondern man auch diese Agenten an diese Schnittstellen nutzt und die da deutlich flexibler agieren können.
Was ist der unmittelbare Effekt, den also sowohl Kunden müssen ja irgendwie davon profitieren, als auch das Unternehmen. Was sind so die positiven Effekte, wenn ich dann KI beispielsweise in so einem Fall einsetze bei so einer Standardfrage wie der Zählerstandserfassung?
Also für die Kundinnen und Kunden ist es wirklich das Thema Erreichbarkeit und Convenience. Dass ich nicht, nehmen wir auch andere Beispiele, einfach auch Anfragen im Kontext einer Preisanpassung zum Beispiel, wo wir bei einigen Versorgern nachher eine Erreichbarkeit von in schlimmsten Fällen bis zu unter 50% erreicht gesehen haben. Das heißt, unter 50% der Anrufenden bekommen einfach keine Antwort in diesem Moment. Und das ist einfach was, da wirklich Erreichbarkeit nach oben zu treiben mit ja einem Agenten zu dem Zeitpunkt dann erstmal, der aber halt auch vieles klären kann, ist das einfach ein Riesenfaktor. Ich habe eine Geschwindigkeit, ich habe eine Erreichbarkeit. Ich schaffe durch diese Effizienz in den Prozessen perspektivisch auch die Chance auf bessere Preise für mich als Kunde, weil das einfach auch was ist. Ich brauche diese Effizienz, um dann wettbewerbsfähig zu sein und auch, ich sag mal, einen schlanken Verwaltungsapparat fahren zu können. Und für mich als Energieversorger hat es den Hauptnutzen Kundenzufriedenheit durch Erreichbarkeit und Convenience. Das heißt, es hat dann mittelbar auch Auswirkungen auf meine Churn-Rate. Und ich schaffe aber so auch die Basis für eine höhere Rohmarge natürlich. Wenn ich jetzt Dinge automatisiere und zufriedene Kunden habe und vorher hatte ich dafür höhere Kosten, habe ich hier auch eine Chance, durch Kostensenkung auch die Rohmarge zu steigern.
Also ich musste gerade dran denken, weil ich tatsächlich selber neulich den Gasanbieter gewechselt habe. Und da muss ich jetzt echt so dran denken, weil ich mich da auch so wiederfinde, ne? Weil ich da natürlich auch erstmal den vorherigen Gasanbieter kontaktiert habe, weil mir schien einfach der Preis ein bisschen hoch. Es war ein sehr alter Vertrag, der schon lange lief. Ich dachte, irgendwie, das kann ich nicht sein. Also das war noch vor dem krassen Anstieg der Energiepreise. Auf den haben wir noch Glück gehabt. Aber ja, da muss ich, also das war eh so ein Anbieter, da auch die Zählerstandserfassung war immer eine Katastrophe, weil das online eigentlich so gut wie gar nicht ging. Auf dem Handy schon mal gar nicht, ja, da konntest du nichts mehr lesen. Und da habe ich dann auch angerufen im Kundenservice und naja, ich war jetzt nicht so erbaut von dem Gespräch, aber dann wurde mir ein neues Angebot gemacht, aber am Ende bin ich weg gewesen, aber weil ich halt wirklich auch so das Gefühl hatte, eigentlich scheint es denen ziemlich egal zu sein, ob ich als Kundin bleibe oder nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da irgendwie eine Wichtigkeit hat. Und da dachte ich so, was, das ist ja, ne, weil du jetzt schon ein paar Mal auch dieses Thema Kündigungsprävention, das ist ja mit dem Churn, heißt das, ne, angesprochen hattest. Das ist ja auch ein ziemlich häufiger Use Case, den ihr, glaube ich, auch häufig bearbeitet. Also KI zu nutzen im Kundenservice, um eben schon, also bevor der Kunde weg ist, dafür zu sorgen, dass er bleibt. Also was, welche Signale sendet denn ein Kunde, was die KI dann erkennen kann, schon frühzeitig?
Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel, was zum Beispiel die KI nicht erkennen kann. Ähnlich wie du das gerade beschreibst, kümmere ich mich um die Gas- und Stromverträge meiner Eltern. Und die Kündigung sieht auch keiner kommen. Weil das ist bei mir dann immer, dann sehe ich irgendeinen coolen Anbieter, den ich mir mal anschauen will. Und dann sage ich, so, jetzt testen wir da mal die Wechselprozesse und gucken uns das mal an. Das heißt, das wird sehr schwer sein zu sehen. Besuche ich da mal wieder meine Eltern und habe jetzt Lust, da mal mir so einen neuen Anbieter anzuschauen. Das wird nicht gehen. Was aber geht, ist wirklich sich anzuschauen, zum einen, welche Kontakte. Also das eine ist, welche Stamminformationen hat der Kunde? Wie alt ist der? Wo wohnt der? Bei welcher Bank ist der? Zum Beispiel der Klassiker, ist er bei einer Direktbank? Ist es was anderes, als wenn man seit Konfirmation oder Firmung bei der Volksbank oder Sparkasse ist? Also man hat da so ein paar Indikatoren, sage ich mal, die so ein bisschen vielleicht so eine Grundklassifikation ermöglichen. Und dann ist das Spannende aber wirklich alles an ausgehender und eingehender Kommunikation mit der Kundin und dem Kunden über alle Kanäle nach Möglichkeit. Das heißt, was versende ich auch als Stadtwerk? Das sind so Klassiker wie Preisanpassung, das ist selten positiv zum anderen aber auch Nachzahlung und Rückzahlung. Beides, sobald es dreistellig wird, ist schwierig. Also wundere ich mich immer noch, warum die Leute das mit der Rückzahlung so empfinden, aber es hat einen sehr ähnlichen Effekt. Aber genauso auch zum Beispiel das Kundenverhalten im Online-Konto ist so ein Klassiker, schaue ich mir gerade mal alle Vertragsinfos an, zu wann könnte ich kündigen und sowas, das sind so Punkte. Und da wirklich zu schauen, wirklich, da macht es auch Sinn, sich einfach mal mit dem Vertriebsteam wirklich alle Touchpoints, / Kontakte Punkte entlang des Kundenlebenszyklus anzuschauen und da sich auch die Frage zu stellen, habe ich hier gerade ein positives Erlebnis? Weil für nicht alle dieser Momente braucht man eine datenbasierte Vertriebsoptimierung, sondern genau halt diese Frage, wie kann ich so eine Anfrage, hallo, ich bin in einem Alttarif, der Preis ist doof, wie kann ich da rangehen? So, und im Idealfall, zum Beispiel jetzt, wenn man da so eine Software wie unsere im Hintergrund hätte, wäre da aufgepoppt, Heike, langjährige Kundin, gute Kundin, bietet aber noch mit in einem schlechten Pricing, Churn Score wahrscheinlich hoch, bitte biete hier jetzt mal unser günstigstes Öko-Gas-Produkt zum Beispiel an. Und sowas macht dann wirklich die Software und versucht das auch möglichst nah in Echtzeit dran für die aktuelle Situation anzupassen.
Aber die muss es ja irgendwie aus den Daten haben, ne? Also das heißt, die KI funktioniert ja in der Regel über Mustererkennung.
Also da wird wirklich im Hintergrund werden viel, man kann sich das vorstellen, so ein bisschen wie statistische Zwillinge. Also finde ich im Datenbestand jemanden ähnlichen wie dich sozusagen, mit einem ähnlichen, ich sag mal, Stamminfos, mit ähnlichen Kontaktinfos und wie hat sich die Person dann zum Beispiel Verhalten bei dem nächsten Kontaktpunkt, beim nächsten Anruf. War es die Kündigung? War es das nicht? Und das ist auch das, wo dann auch das Machine Learning sich unterscheidet von klassischen, ich sag mal, statistischen Modellen, die man vorher genutzt hat aus der klinischen Forschung, dass ich hier jetzt sehr tief Interaktionseffekte finden kann. Also warum unterscheidet sich das Verhalten von einzelnen Personen dann doch, die auf den ersten Blick sehr ähnlich aussehen? Und das ist dann wirklich was, da läuft dann wirklich ein maschinelles Lernen ab, was wirklich alles an Informationen in Verbindung zueinander setzt und versucht zu erklären, warum hat die Person gekündigt, warum hat die Person nicht gekündigt, warum war die eine Person offensichtlich noch happy nach der Preisanpassung und die andere Person nicht und versucht dann bestmöglich dieses zu erklären und daraus dann auch wirklich Aktivitäten abzuleiten. Bei der Person müssen wir aktiv werden, weil die ist sehr ähnlich zu der Person, die nach dieser Abschlagserhöhung zum Beispiel gekündigt hat. Das hier ist eine Person, die ist loyal geblieben in dem und dem Szenario, also hat eine hohe Ähnlichkeit zu der Person und ja, das ist so als Bild, glaube ich, wirklich, dass man da so nach statistischen Zwillingen schaut. Und das ist auch einer der Gründe, warum umso größer der Kundenstamm ist, umso besser kann das Machine Learning auch seine Kraft entfalten.
Das ist eigentlich ein schöner Übergang, weil ich auch nochmal über das Thema, also tun wir die ganze Zeit, aber nochmal etwas tiefer gehen wollte bei dem Thema Datenbasis, also welche Daten brauche ich denn? Wie muss ich die als Unternehmen aufbereiten? Du hattest vorhin schon mal gesagt, es gibt sehr, sehr häufig in den Unternehmen die Datensilos, weil einfach für unterschiedliche Bereiche in unterschiedlichen Töpfen die Daten gesammelt werden. Wie lang muss so eine Datenreihe sein? Also jetzt ganz viele Fragen auf einmal, aber der Kern für jegliche Anwendung mit künstlicher Intelligenz sind ja die Daten und da in der Regel auch eine entsprechende Qualität. Also was sind denn so die häufigsten Qualitätsprobleme, die dir begegnen?
Ich versuche das gerade für mich einmal zu sortieren.
Ja, war ein bisschen viel auf einmal jetzt.
Aber fangen wir einfach mal wirklich mit diesem Qualitätsthema an, ne?
Ja.
Also das Hauptdatenqualitätsthema aus Vertriebsperspektive bleibt diese zentrale Kundensicht. Dass ich irgendwie eine Art, ja, in der Datenbanksprache Primärschlüssel habe, der die verschiedenen Verträge eines Kunden sauber zusammenfasst. Und das ist auch was, das betrifft auch alle Kundengruppen. Da sind wir jetzt nicht nur bei den Privatkunden, sondern da sind wir auch bei Firmenkunden oder Wohnungswirtschaftskunden, weil da brauche ich dann für komplexe Bündelverträge, brauche ich dann sehr sauber alle Verträge an einem Ort zu einem Kunden. Genauso aber auch in kleinen, wirklich auch im Privatkundenbereich, weil da gilt wirklich dieses Garbage in, Garbage out. Wenn ich dann versuche, eine Cross-Selling-Kampagne zu machen, wenn ich versuche, einen guten Preis zu rechnen für irgendwas, wenn ich da halt nicht alle Infopunkte an einem Ort habe, dann kann ich mir das eigentlich versparen. Und dementsprechend würde ich da halt wirklich sagen, ist wirklich dieses 360-Grad-Kundensicht, Golden Record, das Kind hat viele Namen, aber ich muss halt wirklich alle Infos, die ich zum Kunden habe, erstmal an einem Ort zusammenholen. Und das ist so das Hauptthema wirklich. Und dann auch, was du auch fragtest, so Richtung Historie und weiterer Themen. Also die Datenmenge ist in der Regel das kleinste Problem. Also dass ich wirklich diese Historie habe, also das haben wir vielleicht wirklich mal, wenn es teilweise um eine ganz neue Ausgründung aus einem Konzern zum Beispiel geht, dass man schon sagt, ich brauche da 1, 2, 3 Jahre an Historie, um das vor allem auch zu customizen. Weil in den normalen Fällen, dann kann man auch auf, ich sag mal, Erfahrungswissen trainierte Modelle mitbringen, die dann genauer werden im Zeitverlauf und einfach sich immer weiter schärfen. Gleichzeitig muss man auch schauen, wenn man zum Beispiel anormale Marktverhältnisse hat, wie es bei Covid war, wie es beim insbesondere beim Start des Krieges in der Ukraine der Fall war oder wie es auch jetzt mit dem Irankrieg der Fall war. Wie geht man mit diesen Daten um? Das ist noch auch wirklich was Spannendes, glaube ich, weil da in vielen Fällen wir uns wirklich entscheiden, bewusst diese Zeiten rauszunehmen und hier gegebenenfalls auch mit Regeln, Heuristiken gegenzuwirken, weil halt für Situationen, die es vorher nicht gab, ist dieses Machine Learning einfach nicht gut geeignet, muss man sagen. Also wir haben ja eben gelernt, wir oder festgehalten, wir lernen immer aus der Historie für die Zukunft. Und wenn es aber dieses sowas wie den Angriff Russlands auf die Ukraine einfach vorher noch nicht gab, ja, dann ist darauf Machine Learning nicht die richtige Antwort. Und häufig sind dann auch das, was daraus entsteht, durch diese langsame Energiebeschaffung, durch die langsame Veränderung der Preise, ist dann Machine Learning nicht unbedingt das Richtige, um darauf zu antworten, sondern das ist vielleicht noch ein Moment, da sollten sich die erfahrenen Expertinnen und Experten an den Stadtwerk zusammensetzen und sagen, hey, was sind denn meine Szenarien? Und dann diese Szenarien modellieren. Und ja, dann kann ich vielleicht ein Machine Learning an verschiedenen Stellen nutzen, um zu prüfen, was tritt davon ein oder wir haben in der Zeit dann Analysen gemacht, so ein Covid-Sensitivitätsscore. Also wer ist wahrscheinlich in der Gastronomie und ist stärker davon betroffen als andere Branchen zum Beispiel, weil das war auch eine Blackbox für viele. Was machen meine Kunden überhaupt? Was sind da die Geschäftsmodelle dahinter? Jetzt schweife ich da gerade so ein bisschen ab, merke ich. Aber Quintessenz ist, ich sag mal, also eine Frage ist auch, ob Machine Learning überhaupt die Antwort auf alles ist, insbesondere auf Situationen, die vorher so noch nicht eingetreten sind. Und da sage ich nein.
Also das heißt, man muss schon auch immer nochmal, also wahrscheinlich wie am Anfang jedes KI-Projekts erstmal gucken, was ist eigentlich ein geeigneter Use Case oder wo drückt der Schuh und welche Lösungen gibt es da und könnte die Lösung KI sein? Wäre das so ein Ansatz, wie du auch oder wie ihr auch in Unternehmen reingeht und dann sagt, so gucken wir jetzt erstmal, wo wir überhaupt anfangen?
Ja, also bei uns hat sich über die Jahre so ein fünfschrittiges Vorgehen etabliert, kann ich sogar sagen. Also, weil das ist so das, was wir auch jedem empfehlen, der irgendwie starten möchte. Das ist wirklich im ersten Schritt, erstmal die Potenziale zu kartieren. Also sich ruhig die Zeit zu nehmen, aufzuschreiben, was sind denn Dinge, die repetitiv sind? Also was passiert oft? Was frisst viel Zeit? Was sind einzelne Faktoren, wo aus einem Fehler viel Schaden entstehen kann oder auch viel Nutzen ins Positive. Also das sind wirklich so häufig so Standardfragen, um sich das mal wirklich einfach aufzumalen, um zu gucken, was hat halt hier wirklich auch einen realen Nutzen in dem Moment. Dann auf der Basis, was man dann so als Karte hat an möglichen Anwendungsfällen, wirklich ehrlich die Datenbasis zu bewerten. Also genau wirklich mal, und wenn es ist, ich ziehe mir mal einen Export aus SAP, scroll das mal durch, wie gut ist es gefüllt, habe ich da wahrscheinlich die Daten, die mir auch eine Antwort auf die Frage liefern, weil das ist auch das Verlockende sonst nachher an GenAI und an anderen Modellen. Also man kann da alles reinkippen und man wird auch auf alles irgendwie eine Antwort bekommen, aber die Güte muss nicht unbedingt gut sein. Das heißt, ich würde wirklich sagen, sind die Daten qualitätsmäßig da, wo sie sein müssen, sind sie aber auch überhaupt zugänglich. Also das ist dann häufig auch, dass da dann noch irgendwie ein technisches Silo existiert, wo man nicht rankommt. Also das ist so Schritt 1, Potenziale kartieren, dann die Datenbasis bewerten und als nächstes...
Wenn ich dich gerade mal kurz unterbrechen darf, die Datenbasis bewerten, wer macht das denn in den Unternehmen? Also sind das dann die IT-Abteilungen oder ist das ist das auch irgendwo eine Führungsaufgabe oder...
Ich würde sagen, es ist eine Teamaufgabe. Also die das selber lösen und nicht Externe sich dafür holen, haben häufig dann ein, ich nenne es mal, hybrides Team auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, du hast wirklich jemanden mit einer Datenkompetenz da drin, der sehr operativ ist. Man hat jemanden mit einer Führungskompetenz, der auch als Sponsor mit Budgetverantwortung auftreten kann, um dann in so einem Moment da auch zu beschleunigen. Man hat Manager mit da drin. Das teilweise heißen die dann Digitalisierungstaskforce, teilweise KI-Taskforce oder ähnliches. Wo wirklich versucht wird, mit motivierten Kolleginnen da unterwegs zu sein. Und da würde ich sagen, da braucht man mehrere Kompetenzen.
Sind die Vertriebler da auch dabei? Weil ich schon so oft jetzt immer wieder auch drüber gesprochen habe, auch in anderen Bereichen, wo KI eingesetzt wird, in der Energie- und Wasserwirtschaft, dass halt die Fachkompetenz noch unglaublich wichtig ist, um eben auch die Daten und auch die Ergebnisse, die am Ende die KI ausspuckt, beurteilen zu können.
Also die Vertriebler, würde ich sagen, sind vor allem in diesem Block der Potenziale mit involviert. Also was hätte überhaupt einen wirklich großen Nutzen, sage ich mal so. Das ist wirklich was, das ist super wichtig, da von Anfang an dabei zu sein. Dann in diesem Schritt die Datenbasis zu bewerten, sollte man die Erkenntnisse transparent machen an die, als Stakeholder in diesem Beispiel. Aber der nächste Schritt ist immer, Sponsoren und Betriebsrat frühzeitig einbinden, den wir dann sagen, was der nächste Schritt ist. Und dieser Sponsor ist dann halt auch der Verwerter, die Verwerterin des Ganzen, damit ich da auch wirklich dieses Backing habe. Weil das ist zum Beispiel was, wir haben vor 8 Jahren oder so das erste Mal versucht, diese 360-Grad-Kundensicht zu verkaufen als alleinstehendes Projekt und waren immer und sind auch immer noch in so einer Schleife dann zwischen Vertrieb und IT gehangen, weil der Vertrieb sagt, ja, ich brauche das um besser verkaufen zu können. Dann sagt er aber das ist aus meiner Sicht ein IT-Projekt, weil wir wollen ja Leute in System umhängen. Da sagt aber die IT, nee, aber Moment mal, ich bin dafür zuständig, dass hier die Abrechnungsprozesse funktionieren und die mit mir definierten Prozesse funktionieren noch einwandfrei. Also ist es eigentlich ein Vertriebsprojekt. Da sagt der Vertrieb, ja, aber ich will ja kein Stammdatenprojekt im Vertrieb hier jetzt machen und habe auch gar nicht Leute dafür. Und so dreht sich das dann immer wieder im Kreis. Also und das Einzige, also und das ist halt das, genau weil da dann halt dieser Sponsor fehlt, der sich damit identifiziert und sagt, ich ziehe mir dieses Thema an. Und deswegen würde ich sagen, es ist super wichtig, die Person dabei zu haben, aber auch nicht für jeden einzelnen dieser Subschritte.
Okay, also das heißt, wir haben erstmal Potenziale, also Schritt 1 Potenziale ermitteln, Schritt 2 die Datenbasis oder das Datenfundament legen.
Genau, und der dritte Schritt, wie gesagt, Sponsor und Betriebsrat, also zum einen jemanden, der das fachlich promotet und dann wirklich das Thema Betriebsrat und auch Datenschutz etc., also wirklich auch diese Hürden ernst zu nehmen. Ein Modell, was sehr populär ist, ist die BCG-Regel. Und die BCG-Regel besagt, dass 10% eines KI-Projekts sind der Algorithmus, 20% sind Datenhaltung und Daten und Aufbereitung und 70% hängt der Erfolg von Menschen, Change und Akzeptanz ab, sozusagen. Also ob das jetzt wissenschaftlich an jeder Ecke korrekt ist, will ich gar nicht so sagen, aber das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, dass am Anfang dachten wir, der Algorithmus, das ist das, womit das steht und fällt. Dann haben wir gemerkt, oh mein Gott, da steckt so viel, wir müssen viel Aufwand in die Aufbereitung der Daten stecken, damit überhaupt der Algorithmus dann vernünftig arbeiten kann. Und dann hat man es irgendwann gebaut und merkt, aber Moment mal, das bedeutet lange noch nicht, dass das jemand auch nutzt und dass damit jetzt die Welt danach anders ist. Ne? Und das sind dann verschiedenste Blockaden, die da eintreten können und dementsprechend, ja, ist das wirklich was, da sollte man seine Hausaufgaben machen, weil wenn sonst der Betriebsrat sagt, Moment mal, was bedeutet das jetzt oder welche Art von Daten, dann kann das blockiert werden, der Datenschutz kann das Ganze blockieren und wenn man da einfach gut zusammenarbeitet, hat auch der Betriebsrat hat ja ein Interesse dran, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist und auch der Datenschutz hat ein Interesse dran, dass es, also es ist gar nicht, wenn wir früh anfangen mit denen dann zu sprechen, ist das gar nichts Negatives, ehrlich gesagt, muss nur einmal miteinander wirklich die Ziele abstecken, was passiert da drinnen und was ist auch der Effekt, der daraus resultiert könnte. Und wenn das einfach transparent ist, dann haben wir wirklich noch nie erlebt, dass das eine echte Blockade ist. Wenn die zu spät mit ins Boot genommen wird, dann ist erstmal so, Moment mal, stopp, was bedeutet das hier und warum waren wir nicht früher involviert? Und deswegen ist das was, also wir haben jetzt noch keinen Piloten gestartet, ne? Sondern wir sind jetzt gerade in dem Schritt, wo wir wirklich erstmal nur Sponsoren, Stakeholder abholen und motivieren für das Thema. Ja.
Ja, und auch wahrscheinlich auch die Fachkräfte selber, ne, die ja, könnte ich mir vorstellen, auch teilweise einfach Angst haben, dass die KI dann ihren Job wegnimmt, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist ja auch ganz häufig so eine mit KI verbundene Angst.
Total. Und da kann ich jetzt nur wieder auch zum Start zurückgehen. Die Welt eines Stadtwerks, eines Energie- und Wasserversorgers ist viel komplexer geworden die letzten Jahre. Das Portfolio ist viel größer geworden und so weiter. Das heißt, für die bestehende Belegschaft gibt es auf jeden Fall mehr als genug zu tun. Also die Qualität der Arbeit nimmt vielleicht zu, dass man qualifiziertere Aufgaben hat und mehr vielleicht Zeit hat, um sich mit dem einzelnen Kunden auseinanderzusetzen bei den komplizierteren Anliegen, wenn wir jetzt so über den Kundenservice nachdenken. Aber ich kenne da Stand heute wirklich noch niemanden, der auf Basis von KI Personal freigesetzt hat, sondern immer, ja, super, wir haben jetzt da einen Effizienzgewinn, dafür können wir uns jetzt endlich um das Thema kümmern, was hier schon seit Ewigkeiten wir vor uns herschieben. Also deswegen, aber ja, also das ist eine reale Angst, die da ist und die muss auch adressiert werden, aber man kann sie wirklich in fast allen Situationen entkräften.
Das wäre jetzt eigentlich schon ein wahnsinnig schönes Schlusswort von dir gewesen, aber ich habe in Erinnerung, dass du gesagt hast, ihr habt 5 Schritte und wir haben erst 3 oder 4.
Wir haben erst 3, ja, das ist, aber also ja, weil wenn ich jetzt die Leute abgeholt habe, dann brauche ich einen vernünftigen Use Case, der in einer fest definierten Zeit auch zum Erfolg geführt werden kann. Deswegen haben wir die Schritte davor gemacht. Es soll ein echter Schmerz sein, den wir lösen oder einen echten Gewinn bringen. Dann haben wir schon vorher festgestellt, jo, die Datenbasis dafür ist da. Ich kann die Infrastruktur betreiben. Ja, es gibt kein Veto und es gibt Sponsoren, die dahinter stehen. Und dann baue ich diesen Piloten und parallel zu diesem Piloten gehe ich dann die großen Governance-Themen an. Zum Beispiel, dass ich eine Data Steward, eine Data Owner Struktur mit aufbaue. Also da dann wirklich anfangen, die ganz großen Themen aufzubauen, damit dann die zukünftigen Use Cases auch skalieren. Das heißt, das ist dann sozusagen dieser abschließende Schritt, wirklich diesen Piloten zu nutzen, um Strukturen, Standardprozesse für weitere Use Cases mit zu etablieren und zu sagen, das hier ist jetzt mein Beispiel, an dem ich lerne, an dem ich wachse, aber schon auch Skalierungschancen mit aufbaue, damit es nicht verpufft. Und das ist einfach was, muss ich auch wirklich so ehrlich sagen, wir haben früher den 4. Schritt als erstes gemacht und darüber sozusagen wirklich sehr Use Case getrieben gesagt, wir haben begeistert für ein Thema mit KI, haben das dann gebaut und pilotiert und haben auch für diesen einen kleinen Use Case wirklich dann tolle Ergebnisse erzielt. Aber wir haben teilweise vielleicht den falschen ersten Use Case ausgesucht, weil wir noch nicht richtig das kartiert hatten. Wir hatten eine Datenbasis, die grenzwertig war oder zumindest für die Skalierung nicht nutzbar war, hatten wenig Sponsoren, insbesondere auf den höheren EntscheiderInnen-Ebenen, weil wir halt dann wirklich mit der Fachabteilung, mit einem motivierten Vertriebler, mit einem motivierten Ingenieur irgendwas Cooles mit Machine Learning gebaut haben, was dann aber nach oben hin verpufft. Und dann zu sagen, ich muss mich jetzt für mein Gesamtunternehmen um die Data Governance zum Beispiel kümmern, dafür haben wir so nicht die Grundlage geschaffen, weil das ist im ersten Schritt erstmal ein Projekt, das kostet irgendwie eine Menge Zeit, wenn man es intern macht und man muss dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das, was ich daraus an Genuss ziehe, das dauert lange sozusagen. Also das ist jetzt nichts, wo man so einen Quick-Win hat. Da ist halt dieser kleine KI-Use-Case viel cooler in diesem Moment, weil ja, dann habe ich irgendwie dieses Ergebnis, aber mit Pech verpufft es halt. Und deswegen werbe ich halt für diese Kombination aus zum einen schon einen gewissen Weitblick und generellen Blick, dann auch einen Piloten, aber trotzdem auch diese großen, schmerzhaften Themen mit anzugehen.
Was wäre, wenn du jetzt so eine Prognose mal abgeben möchtest für die nächsten 10 Jahre? Denkst du, dass in 10 Jahren KI in Vertrieb und Kundenservice total selbstverständlich ist in den Unternehmen?
Ich sage mal ganz mutig ja, weil das Thema generative KI hat dem wirklich einen riesen Push gegeben. Also auch diese Sichtbarkeit im privaten Bereich der Menschen, dass viele auch privat ChatGPT, Gemini, Claude, wie auch immer nutzen, um sich selber zu strukturieren, Urlaube zu planen und so weiter, baut im Moment viele kulturelle Hürden ab, würde ich sagen. Dass da einfach ein viel positiveres Grundverständnis ist, das zum einen. Und zum anderen die viel komplexere Vertriebswelt aus Produkten, Dekarbonisierungsanforderungen, zunehmendem Marktdruck führt einfach dazu, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und auch viele Energieversorger steigen jetzt auf modernere Systeme um, setzen sich mit Enterprise Analytics und Agentenumgebung auseinander. Das heißt, ich glaube, dass es da einen ziemlichen Push geben wird finde das auch super spannend, da mit dabei zu sein.
Danke, Michael. Vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Hat mir viel Freude gemacht.
Ich danke dir, Heike. Also echt cooles Gespräch.
Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.